bei uns. Und jedes Mal, wenn die woanders predigen, sagt unser Gebetsteam, sagt uns Bescheid, wir wollen da für den Gottesdienst, für die Gemeinde beten. Also von da aus liebe Grüße aus der KL4 Villingen. Als ich vor ein paar Monaten mitbekommen habe, dass eine Umfrage bei uns in der Jugend gestartet wurde, war ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Die Umfrage lautete, und bei uns der Quo Vadis, das ist so ab 12, 13 bis 20, also in dieser Altersgruppe, wurde dann gefragt, warum kommt ihr sonntags in den Gottesdienst? Und da gab es die unterschiedlichsten Antworten. Eine Antwort war die tolle Gemeinschaft. Ich freue mich auf die anderen Jugendlichen, die wir da haben, und sie genießen das regelrecht. Das war Platz 1. Platz 2 war tatsächlich, wir haben auch ein Bistro, die tollen, interessanten Gespräche nach dem Gottesdienst. So, und dann kam dann noch nur Platz 4, 5, also ich habe nicht mehr genau die Reihenfolge im Kopf, da kam noch der Lobpreis und kamen noch die verschiedensten anderen Dinge, warum sie in den Gottesdienst gingen. Ich habe dann, als ich diese Liste durchgelesen habe, habe ich eine Antwort vermisst. Und die Antwort hieß, ich komme in den Gottesdienst, um Jesus zu begegnen. So, also nicht genau mit diesen Worten, aber ich will Gott erfahren. So, das war so ein bisschen das, was ich dachte, kam tatsächlich nicht vor. Also ich weiß nicht, ob es nur einmal vorkam, von da aus in dem Rankingliste nicht auftauchte, aber ich war sehr verblüfft. Es gibt so viele gute Gründe, in den Gottesdienst zu kommen. Also ich war wenigstens erleichtert, dass ich komme, um die Predigt zu hören, so in den ersten 10 dabei waren, Antworten. Aber es hat mir doch zu denken gegeben. Und von da aus würde ich gerne auch heute uns mit hineinnehmen in dem, was ich glaube, was das Zentrum eines jeden Gottesdienstes ist, was die Wichtigkeit ist überhaupt für jedes Christenleben, für jedes Miteinander. Ich möchte Jesus begegnen. Ich möchte Jesus im Anderen finden. Und ich erinnere mich, ich bin ja hier in der Gemeinde als kleines Kind von meinen Eltern mit in diesen Raum hier genommen worden. Wir haben hier die Predigt vom Pastor Kusch gehört. Und ich erinnere mich da so, man hört ja wie ein Kind, wenn man so von gläubigen Eltern kommt und hier reingetragen wird. Und ich kann mich super erinnern, wie gepredigt wurde über den Bibelvers, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und eben, es ging dann weiter, Jesus ist hier. Und ich erinnere mich, wie ich hinten, da waren noch Kirchenbänke, in der Kirchenbank saß, begriff plötzlich so in meinem jugendlichen Sinn, Jesus ist hier. Und dann habe ich mal geguckt, wo sitzt er denn? Wo ist er denn? Und dann muss ich sagen, die Frauen waren für mich ein bisschen außen vor, da kann Jesus ja nicht sein. Gell? Und die älteren Herren auch nicht, weil ich Jesus immer so als jungen Mann vor Augen hatte und schaute, wer sieht aus wie Jesus? Und ich habe lange gesucht und mich dann innerlich festgelegt, nur der kann es sein. Automatisch. Und da bin ich dann hingegangen und habe versucht, mit ihm ein paar Worte zu wechseln, weil Jesus wusste ich von meinem Elternhaus, der ist richtig wichtig. So, das ist wirklich bedeutend. Wenn du Jesus in unserer Mitte identifizieren müsstest, an wen würdest du denken? So, wo würde er sitzen, wenn er in unserer Mitte hier ist? Wir haben gesungen, dermaleinst werden wir stehen vor Jesus. Ich habe das gerne mitgesungen, es ist sicherlich wahr, aber meine Botschaft ist nicht dermaleinst, sondern heute, jetzt gleich, ist es möglich, ihm zu begegnen. Und wenn wir so unsere Gedanken wirklich fließen lassen in die Richtung, Jesus ist hier, Jesus will mit mir kommunizieren, in Verbindung treten. Er ist ja nicht nur da und wir staunen und Punkt, sondern Ziel ist ja, dass Jesus wirklich in uns Wohnung nimmt, durch uns durchfließt, dass wir Jesus mit einbeziehen können in die Nöte unseres Lebens, dass er nicht zu weit weg ist, in die Höhepunkte unseres Lebens, dass er in den Fragen, die wir haben, uns Antwort ist. Also so einfach Leben teilen, ich stelle mir das immer vor, so wie mit meiner Frau. Ganz eng, ganz intensiv, ich hier die Gedanken meines Herzens offenbare, auch die Dinge, die nicht so richtig gut sind und richtig gut laufen, und ich weiß, sie versteht mich. Ich weiß, sie ist für mich. Ich weiß, sie verurteilt mich nicht, sondern sie nimmt mich wirklich auf. Und was mich immer wieder wirklich beglückt, ist das, dass sie mir weiterhilft. Gute Tipps hat, dass sie einfach mir den Rücken stärkt in den Dingen, wo ich plötzlich Hilfe und Kraft brauche. Und muss ich das anmachen? Von da aus, genau, habe ich mal diesen Begegnung mit Jesus heute Morgen ein Bibelwort zugrunde gelegt, das die meisten von uns kennen. Es ist für die, die mit in der Bibel nachschlagen wollen, es ist der Philipper 2, die Verse 6 bis 9. Und dann heißt es, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist das, wie wir auch Weihnachten feiern. Er wurde Mensch und diese Menschwerdung der Kind in der Krippe, das ist eines der ersten Dinge, an die ich mich super erinnere. Jesus in der Krippe, in Weihnachten, das ist auch das, wie sich ja, das christliche Abendland im Wesentlichen Christus vorstellt. Das sind so zwei Punkte, an denen festgemacht wird. Einmal Jesus am Kreuz, weil so dieses Kreuz ein häufiges Accessoire ist, und eben Jesus in der Krippe. Das sind die zwei Bilder, die wir von Jesus haben. Und genau das waren auch das Zentrum der Kinderstunde. Ich weiß nicht, was bei euch die Kinderstunde ist, aber wir gingen so ein bisschen damals und auch heute mit dem Kirchenjahr. Also Weihnachten, Jesus in der Krippe und dann Jesus als 12-Jähriger im Tempel und dann, wie er anfängt seinen Dienst und Kreuzigung, und dann geht es wieder von vorne los. Als ich auf der Bibelschule war und mich vorbereitete für den geistlichen Dienst, dann gab es so ein Fach, Lehrfach, Jesus leben. Wer ist Jesus gewesen? Und das war genau diese Spanne. Die Lebenszeit, man schätzt so 30, 33 Jahre, die diese Zeit auf Erden gedacht war. Und Paulus in seinem Hymnus, eben in diesem Philipperbrief, macht es sehr deutlich, dass der Schöpfer von Himmel und der Erden, dass der Gott, der über allem thront, und allem, da brauchen wir nicht nur den ganzen Kosmos umfassen, sondern wirklich alle Mächte und Gewalten. Dieser unfassbare große Gott wird Mensch. Und dieses entäußerte sich selbst, das ist so ein Wort, was man heutzutage kaum noch miteinander spricht. Wer entäußert sich schon? Nullified übersetzt in Englisch, diese Bibelstelle. Nullified bedeutet, er macht sich selbst zu nichts, zu null. Unwichtig. Also ist es nicht der, wenn man sich umblickt, wo man denkt, boah, Eindruck schindet. Es gibt so Menschen, die da einfach, wenn sie den Raum betreten, dann drehen sich die Leute um. Das war er nicht, sondern unbedeutend, nichtig. Also so einer, an dem man vorübergeht, und wenn man nachher gefragt wird, hast du nicht den gesehen, der da saß? Nee, saß da jemand? War da jemand? Und das ist unser Jesus, der sagt, ich entäußere mich, nehme Knechtsgestalt an, also wer geringer, nicht Herrscher, nicht König, nicht einer, der wirklich was zu sagen hat. Und als solcher will ich und werde ich die Not der Menschen ganz anders wahrnehmen, auf mich nehmen. Dieses Leiden, dieses wirkliche vielfach nicht wahrgenommen werden, das ist der Punkt, wo Jesus als erstes sich eins macht. Die Bibel setzt es, gering wird. Genau. Nochmal die Frage, wenn du ein Bild von ihm malen müsstest, wenn du dir überlegen solltest, was für ein Bild habe ich denn von diesem Erlöser? Wie stelle ich mir vor, wie sähe dieses Bild aus bei dir? Wie stellst du dir Christus vor? Sprich, würdest du ihn erkennen, wenn er neben dir sitzt? Viele stellen sich Christus so vor. Ein lange Haare, ohne Bart, junger Mann. Meine Mutter sagt, er liegt in Jesus-Latschen. Man könnte auch Birkenstock dazu sagen. Also ein Bild. Und ich glaube, sagen zu dürfen, wer dieses Bild vor Augen hat, dann liegst du ziemlich daneben. So würde er nicht ausgesehen haben. Wie kann er sonst ausgesehen haben? Die israelische Altertumsbehörde hat in Jerusalem eine neue Straße gebaut und die ist immer mit dabei, wenn Straßen gebaut werden, weil da ständig Gräber und alles aus der Vorzeit zutage kommt. Und als dann eine neue Straße am Rand gebaut werden sollte, stießen sie auf ein Grab, wo ein junger Mann, circa 30 Jahre alt, begraben wird und begraben wurde zur Zeit Jesu. Und dann haben sie mit der BBC zusammen sich die Mühe gemacht, mal diesen Kopf zu rekonstruieren, wie das in der Forensik so üblich ist, und haben diesen Schädel dieses 33-jährigen Mannes rekonstruiert. Und dazu haben sie nicht irgendwen genommen zur Rekonstruktion, sondern haben dort den Leiter von New York, den Leiter der Forensik dort genommen, der das einfach auch wirklich kann. Und er sagt Folgendes: Die Rekonstruktion anhand eines Schädels ist äußerst erfolgreich, weil der Schädel die Gesichtsform einschließlich der Augenbrauen, Nase und Kinn vorgibt. Der Typus einer Person bekommt dadurch besonders zur Geltung. Und sie haben diesen Typus auch anhand von Fresken und von diesen ältesten Bildern versucht herauszufinden. Und auf jeden Fall sehr dunkle Haut, krauses Haar, eher kleiner Statur. So sahen die Männer mit 33 ungefähr zu Jerusalem jüdischer Herkunft aus. Ich muss euch gestehen, so habe ich ihn mir auch nicht vorgestellt. So. Und das Ziel dieser BBC-Rekonstruktion war die, ein bisschen Jesus wieder den Menschen nahe zu bringen. Dass sie sich vorstellen können, dass sie so eine Beziehung zu ihm aufbauen können. Das stand und steht, es war damals veröffentlicht worden im Spiegel, stand so als Überschrift: Wer war Jesus? Und als ich so diese verschiedenen Typen mir anschaute, diese verschiedenen Jesus-Bilder so auf mich wirken ließ, habe ich innerlich gedacht, ja, ich muss mich, glaube ich, verabschieden von dem Jesus-Bild, von dem sich vorstellen. Und mir ist so innerlich auch wichtig geworden, diese Gebot, in den 10 Geboten sollst du eben kein Bildnis noch Gleichnis machen von Jesus. Wisst ihr, warum dieses Gebot gegeben wurde? Weil, sobald wir so ein Bild vor Augen haben, wir unsere Erwartungen, unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, unsere Wünsche, unsere Träume in diese Richtung lenken. Das machen wir da fest. Wenn wir an Jesus denken, da haben wir und machen wir Menschen uns Bilder und erwarten, dass er dann so ist, wie wir uns ihn wünschen, wie wir uns ihn vorstellen. Und oftmals verknüpfen wir da auch unsere Erfahrungen mit den Christen, Erfahrungen mit vielleicht dem frommen Elternhaus. Und je nachdem, was für ein Elternhaus du hattest, hast du ein Gottesbild, wo Gott der Richter ist. Ein gestrenger Gott, ein harter Gott. Ein Gott, der ja nie die Augen zudrückt, sondern ich hatte so einen Aufkleber als Kind plötzlich mal auf meiner Zimmertür, da hieß es, Gott sieht alles, hat meine Mama dahin geklebt. Und es war für mich keine sonderlich angenehme Vorstellung. So. Hätte ja auch anders sein können. Also, was würde dieser Satz in deinem Leben innerlich freisetzen? Hoffentlich nicht? Oder hoffentlich doch? Es gibt so einen Satz unter Christen, man kann nie tiefer fallen wie in die Hände Gottes. Ist es jetzt eine Drohung? Ist es eine Verheißung? Je nachdem, was für ein Gottesbild du hast, hast du dadurch nämlich auch diesen Zugang. Also es ist schon wahr, dass Christus alles sieht. Es ist schon wahr, dass ich, wenn ich falle, auch in die Hand Gottes gerate. Aber auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, heißt es, wie furchtbar ist es, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Also nochmal, so wie ich mir Jesus vorstelle, wo ich mir Jesus vor Augen male, so hat das Einfluss auf mein Gottesbild, Einfluss auf meine Erfahrungen, Einfluss auf meine Erwartungen. Die Bibel und Paulus insbesondere macht ganz klar, dass wir, wenn wir uns Jesus nahen, dass wir in dem Bild des menschgewordenen Gottes eigentlich einen Jesus vor Augen haben in seiner geringsten Form, in seiner unwichtigsten Form, in einer Form, die ihm am wenigsten gerecht wird. Das müssen wir wissen. Dass das, was so in den Evangelien, wie wir da einfach Jesus geschildert bekommen, dass dieser zur Null gemachte Gottessohn ist. Wir haben vor ein paar Wochen ein Adonia-Festival ausrichten dürfen in der Tonhalle. Wir haben uns da begegnet und dazu haben wir fleißig Plakate verteilt. Also überall aufgehängt, ins Auto gehängt und Handzettel verteilt, wo dann drauf stand auch ein Bild, Adonia, was für Art des Musical ist. Und ich kann euch sagen, diese Plakate und diese Einladungszettel haben ziemlich genau das wiedergegeben, was Adonia Musical gewesen ist. Und haben so gut wie nichts von dem wiedergegeben, was Adonia Musical wirklich ist. Also es ist ein Unterschied, ob man einfach ein Bild sieht, das man nachher wegwirft, oder 80 Personen auf der Bühne ist und die mal losschmettern und wirklich ein Musikerlebnis, ganz tolles, erster Sahne hätte ich beinahe gesagt, gell? Also für mich ein richtig wunderschönes Musikerlebnis haben. Und es ist ungefähr, wenn wir uns Jesus als blonden Jüngling vorstellen, ist es ungefähr so, oder ihm noch näher kommen, vielleicht wie diesen jüdischen Mann vom Typus her, uns vorstellen, ist es vielleicht bestenfalls, wenn wir die Evangelien zugrunde nehmen, wie so ein Einladungszettel. Kommt schon hin, ist schon wahr, aber nochmal, wenn du ihn erlebst, wenn er in dir wohnt, wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast, dann ist der Einladungszettel echt unwichtig. Und ich möchte es nochmal im Bild, um dieses Problem aufzuarbeiten. Wir sind so zu Weihnachten. Du hast erzählt von dem Geschenk, das du bekommen hast. Ist ungefähr so, wie wenn du ein Wahnsinnsgeschenk bekommst. Mit einem wunderschönen Geschenkpapier. Richtig toll. Und du dran freust. Und wenn du jetzt, weil das Geschenkpapier so wertvoll ist, so kostbar ist, dir so gefällt, du das Geschenk nimmst, nicht auspackst und so auf das Vitrine legst und dich daran erfreust und das war's dann. Bleib nicht dabei stehen. Jesus als Knecht Gottes bewundern und das war's dann, geht an dem wirklich zutiefst vorbei, wie Jesus uns in den Briefen geschildert wird. Wie Jesus uns als Erhöhter, als Mächtiger, als Herrscher des Himmels und der Erden und der Lieblingsjünger, der ganz nah an seinem Herzen war, Johannes, als er ihm begegnete, er schildert es in der Offenbarung, dann fällt er zu Boden flach von der Größe Gottes, die da tatsächlich ihm gegenübersteht. Und ich denke immer, wenn wir so Prophetien hören oder so, mir ist Jesus begegnet und ich habe so seinen wallenden Bart gesehen und so, da denke ich immer, oh, der lief da durch unsere Reihen, da weiß ich immer nie, ist es viel Vorstellung, weil Jesus sagt, so wird er nicht wiederkommen, sondern er wird in Macht und Herrlichkeit kommen. Das ist einfach, er kommt nicht mehr als Mensch, sondern er kommt als König und als Weltenrichter und als Herrscher zurück. Und als ich so auf mir sagte, wie viele Predigten eigentlich über den erniedrigten Gottessohn gehalten wird und wie wenig wir wirklich uns aufmachen und zu sagen, und heute und jetzt, wo du in unserer Mitte bist, wie erfahre ich dich jetzt, wie sehe ich dich jetzt, wie lebe ich jetzt? Im Hebräer 10 heißt es ganz deutlich, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes. So lasst uns hinzutreten. Also das ist nochmal diese gleiche Grundhaltung. Jesus befindet sich im Heiligtum, dieses Bild des Tempels, und wir haben endlich die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Dieser Weg ist frei. Kommt zu ihm. Das ist eine Einladung. Am Morgen, jeden Sonntag, begegne Gott, begegne Jesus als dem Auferstandenen, den, der lebt. Und jetzt wird allerdings, und das ist auch ein Bild von Jesus, er sagt, Jesus im Fleisch gekommen, im Blut gekommen. Dieser sein Leib, das ist wieder Vorhang. Ich habe jetzt das Geschenkpapier gebracht oder so einen Einladungszettel. Hier ist es das Bild, der Vorhang ist einfach zerrissen. Das ist unwichtig. Das ist nicht das, ja, wenn du dir Jesus vorstellst und wieder an dem Vorhang zerstehen bleibst und sagst, boah, das ist sein Leib. Merkt ihr, das kommt irgendwie schräg. Ich weiß noch, also meine Eltern haben gerne mit biblischen Worten und uns damit hineingenommen. Als Kind habe ich mal vor Wut die Tür zugeknallt. Ist vorgekommen, ich oute mich jetzt. Und dann kam mein Vater und sagte, weißt du, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Tür? Ey, weißt doch, dass ich ein paar Wochen danach ganz sanft zugemacht habe. Und so überlegt habe, ja, einfach so konkret und nachher habe ich dann, das war kindisch, war da abgetan, gell, und habe gesagt, nee, so ist es jetzt auch wieder nicht in den Vorstellungen. Aber oftmals bleiben wir Christen an der Ebene hängen, am Vorhang hängen und Jesus wartet auf uns und sagt, tritt doch ein, begegne mir, hab Austausch mit mir, das wird das ändern. Und meine Einladung heute ist, pack das Geschenk aus. So, im 2. Korinther, Kapitel 5, der Vers 16, bringt es Paulus für mich auf einen wahnsinnspraktischen Punkt. Also deutlicher geht es für mich kaum noch, da sage ich das. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Punkt. Hört auf damit. Christus nach dem Fleisch, dieses Kindchen in der Krippe, ach wärst du doch Christus bei uns geboren. Ich weiß nicht, kennt jemand das kaschubische Weihnachtslied? Das ist so eine Vorstellung, dass wenn Christus bei uns geboren wäre, wie hätten wir dich gekleidet, wie hätten wir dich gefüttert, wie hätten wir dich versorgt und all diese Vorstellungen, diese Verniedlichung. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, das machen wir nicht mehr. So, bitte nicht. Nicht, er duldet das und das ist was für die Romantiker und für diejenigen, die das gern süß und sanft haben. Das ist das Bild. Nein, hör auf damit. Wir kennen Christus auf diese Weise nicht mehr. Das hat er ja nicht ohne Grund gesagt. Also sagen wir es mal so, wenn einer sich so deutlich positioniert, dann finde ich es immer wichtig, mal den Textzusammenhang zu lesen. Warum sagt es Paulus so deutlich? Und der Textzusammenhang war eine Not in der Gemeinde zu Korinth. Und diese Not in der Gemeinde zu Korinth war folgendermaßen, die wurde gegründet von Paulus. Paulus zog da durch die Lande, missionierte, war Zeltmacher und es entstand erst eine kleine Gemeinde und dann so ein richtiges Zentrum, das in der ganzen damaligen Welt Einfluss hatte. Gut. Also nach Paulus kam Apollos. Nach Apollos kam Petrus. All diese damaligen Heiligen, die Korinth aufsuchten, die haben dort ihre Spuren hinterlassen. Und dann ergab sich folgende Problematik, dass in der Gemeinde es anfing, sogenannte Parteiungen zu geben, so Richtungen zu geben. Einzelne sagten, ich bin für Apollos. Ich stelle mir vor, und das ist jetzt Fantasie von mir, das werden eher die Jüngeren gewesen sein, weil Apollos uns als charismatischer Redner vorgestellt wird, als einer, der wirklich die Leute packte, der da Tränen gerührt war. Das war der, wow, und es war klar, hey, der hat was zu sagen. So ein brillanter Redner ist einfach, ich höre gerne brillante Redner zu. Paulus war da wahrscheinlich einer, eher für die Älteren. Einfach nur deswegen von mir vermutet, weil er der Erste war, der diese Gemeinde ja mit ins Leben gerufen hatte. Und so ein paar Jahre später, da ist es schon die ältere Generation. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In ein paar Jahren, du guckst dich um und schon gehörst du zu den Alten. Genau. Und die sagten, ja, seine Demut, seine Sanftmut, seine Geduld. Wow, wenn man ihm begegnet hat, da wird es mir wieder warm. Die ganzen Erinnerungen, wie ich damals gefühlt habe, wie ich frei geworden bin von meinen Bindungen. Ich bin für Paulus. Tja, und dann Petrus, die Petrus-Anhänger. Wisst ihr, Petrus, ich stelle mir vor, der war eher was für die Frauen. Hey, der war zum damaligen Zeitpunkt schon eher ein alter Mann. Und Petrus war wirklich einer, der konnte noch erzählen, wie es mit Christus tatsächlich war. Das ist ein Unterschied. Ob ich erzähle, ich habe mal gehört von jemandem, der gehört hat, von jemandem, der gesehen hat, von jemandem, der vielleicht einen kannte, der wen kannte. Ihr kennt diese ganzen Storys, oder aber, ob ich einen sehe, der dabei war. Und ich glaube, der Petrus brauchte sich nicht richtig vorzubereiten für seine Predigten. Der kam einfach da und erzählte, wie es mit Jesus war. Hey Leute, eines Tages, als wir predigen waren, sind wir so durch Jerusalem marschiert und als wir draußen waren, fragte Jesus mich, gib mir zu essen. Und mir wurde heiß, Sabbalot, ich habe alles aufgegessen. Mich hungert, habe nichts mehr dabei. Und dann sah ich da hinten, Jesus liebt Feigen, ein Feigenbaum, wir sind hingegangen und ein großer, toller Feigenbaum und keine Feigen dran. Und dabei war es die Zeit der Feigen. Und Jesus, stellt euch mal vor, Jesus kommt dahin. Und ich muss die Schulter zucken und sagen, keine Feige dran. Und Jesus verflucht diesen Feigenbaum. Und am nächsten Morgen, als wir wieder vorbeikamen, merkte man, der Fluch hat tatsächlich gewirkt. Und so weiter. Allein das, was er zu erzählen hatte, glaube ich, dass die Leute fasziniert waren. Da brauchte nicht groß eingeladen zu werden, sondern Petrus, der ist wichtig. Der hat was zu sagen. Und so die Frau hatte halt anderen, warum erzählt Paulus nichts? Ja, Paulus war ja gar nicht dabei. Paulus kennt Jesus ja nur noch vom Hörensagen. Und solche Sachen, Parteiungen in Korinth, die wurden dem Paulus benannt und bekannt. Und in seinem Brief geht er darauf ein und macht deutlich, es ist nicht, dass es wichtig wäre, ob du mein Nachfolger bist oder ob du Nachfolger oder Fan von Petrus bist oder Fan von dem, selbst Fan von Christus. Das ist nicht wichtig. So, ist überhaupt nicht wichtig, wenn es dich trennt vom anderen. Wenn du dich dadurch besser fühlst, wenn du dadurch irgendwelche Spaltungen zulässt. Sondern, und dann ist jetzt der Punkt, wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Leute, ich hatte vor letzte Woche bin ich vom Landrat eingeladen worden, um geehrt zu werden zu meinem 40-jährigen Dienstjubiläum als Beamter im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. So, dann habe ich eine Urkunde ausgehändigt gekriegt und so weiter und so fort. Ich glaube, war das zweite Mal, dass ich dem Landrat die Hand geschüttelt habe. So. Und wenn der Landrat bei uns über 1000 Mitarbeiter, ja, du kannst bestimmt reden, durch die Flure geht und so weiter, ist es schon was anderes, als wenn ich durch die Flure gehe. Man kennt ihn nach dem Fleisch. Und da dachte ich mir immer, das ist jetzt der Landrat. Wie wäre es, wenn jetzt Elon Musk hier durchging? Oder Donald Trump? Oder so, die man nach dem Fleisch kennt. Wo man genau merkt, yay, das ist wirklich einer, der vielleicht finanziell was auf die Waage kriegt, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und oftmals ist es tatsächlich auch in den Gemeinden so. Wir haben in unserer Gemeinde einen Richter. Und der hat einen Spitznamen bei den Jugendlichen gekriegt, weil er bei uns mit in der Jugend arbeitet. Der Richter kommt. Und hat er sich das verbeten und hat gesagt, ich will nicht als der Richter hier kommen, sondern seid froh, wenn ich nicht als Richter hier bei euch bin, sondern als eben Jugendleiter da bin. Ihm ist es wichtig gewesen, eben nicht als der wahrgenommen zu werden, den er im Beruf darstellt. Weil er sagt, das hat irgendwie eine Trennung, das ist nichts Schönes, was ich jetzt irgendwie hier erleben möchte. Er macht seinen Beruf gerne, das ist nicht sein Problem. Aber nehme ich den anderen, wie nehme ich den anderen wahr? Taxiere ich das? Was hat er für eine Ausbildung? Was hat er für einen finanziellen Status? Ich habe immer früher dieses Frau Doktor sehr schön gefunden. Also die Frau des Doktors, die selber kein Doktor hatte, ist aber Frau Doktor gewesen. Ja, so, oder meine Frau hat sich hier ganz komisch, wenn sie als Frau Pastor so vorgestellt wird. Sie hat da nie Theologie studiert, so, das ist ihr total fremd. Gell? So, aber nur, weil es einfach meine Frau war, ist schon im Frauenkreis irgendwie, ja, was Besonderes gewesen. Sie kann es ja ihrem Mann erzählen, was meinst du, was der morgen wieder von der Kanzel erzählt oder so. Nein, wir kennen uns, das war Paulus hier, sein Punkt, nicht mehr. Und selbst Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Hört auf damit. Legt es beiseite. Das ist diese Textstelle nochmal. Darum können wir von nun, kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und das ist Aufforderung. Das ist Befehl. Das tun wir nicht, das kennen wir nicht, das machen wir nicht. Feststellung. So ist es nicht bei uns. Und meine Feststellung, sage ich immer wieder in der KL4, so soll es auch bei uns in der Gemeinde auch nicht sein. So, wie kennen wir denn Christus dann? Das war auch so ein Punkt. Also wenn wir ihn nicht mehr so vorstellungsmäßig verorten in der Knechtsgestalt als Mensch. Ewigkeit ist mein Zuhause, denn Ewigkeit ist in meinem Herzen. Ich habe mir, das haben wir vorhin gesungen, habe mir überlegt, wie stelle ich mir Ewigkeit in meinem Herzen vor? Wie stelle ich mir Ewigkeit in meinem Hause vor? So, das ist ja jetzt die Größe Gottes. Wir haben es gesungen. So, wie ist denn das jetzt konkret? Kann man damit was anfangen? Wenn man so nicht soll, Frage ist, wie sollen wir denn? Und Jesus, von Paulus war ja dieses Wort, wir kennen uns nicht mehr. Wir sollen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch kennen, das ist unwichtig. Also ist auch für mich nicht wichtig, die Geschichten von Jesus nach dem Fleisch euch immer und immer wieder zu erzählen. Sondern, wie ist Saul, Vorname von Paulus, war Saulus, wie ist er ihm begegnet? So dieser erste Eindruck. Er war ja leidenschaftlicher und glühender Verfolger der ersten Christen, der tatsächlich er war Schüler Gamaliels, das ist einer der angesehensten Rabbis damals gewesen, richtig tolle Ausbildung genossen und hat sogar vom hohen Priester so einen Freibrief gekriegt, überall dort, wo er Christen erwischt, darf er sie umbringen. Also ein richtig fanatischer, würde man heute sagen. So ein Fundamentalist reinster Güte. Ich wage mal so einen Vergleich zu bringen, der Osama bin Laden von damals, der zutiefst überzeugt war, das, was ich hier tue und wenn es auch Menschen umbringen ist, das ist für eine gute Sache. So leidenschaftlich war der Paulus unterwegs. Saulus hieß er damals noch, aber gleiche Person. Und dann, wie er so mitten am Verfolgen war, wie er so mitten in der Überzeugung war, ich bin jetzt richtig, was ich da tue, und das ist fromm und das ist für meinen Gott, haut es ihm vom Pferd vor Damaskus. Und nicht irgendwie haut es ihm vom Pferd, runtergefallen oder so, nicht aufgepasst, sondern A, ist er blind und B, wusste, eine Wahnsinnsmacht ist vor ihm. Deswegen wusste er das. Er fängt an, Herr, wer bist du, zu fragen. Wer bist du? Ich habe mich mal reinversetzt in die Situation. Hoffentlich bist du nicht Jesus. Das ist jetzt echt blöde, wenn du das wärst, weil ich habe die Deinen gerade umgebracht. Also hoffentlich Buddha oder Konfuzius oder Zarathustra oder ich weiß nicht, irgendwer, was damals so an Göttern rum, sowas, aber nicht ausgerechnet der, wo ich meine ganze Kraft, meine ganze Weisheit, meine ganze Intelligenz hineingelegt hat, auszumerzen, auszurotten. Und die Antwort hieß, ich bin der, den du verfolgt hast. Also noch nie einmal, ich bin der, dessen Jünger du verfolgt hast, sondern du hast mich verfolgt. Wahnsinnseindruck. Ich weiß nicht, wenn du Verfolger Jesu Christi gewesen wärst, mit Leidenschaft und mit Kraft Menschen deswegen umgebracht hättest, wie dir dann gewesen ist bei dieser Aussage. Okay, fertig, aus, Pech gehabt, aufs falsche Pferd gesetzt, jetzt ist einfach mal zu Ende. Und er begegnet einem liebenden Gott, der ihn nicht zerstört, der ihn nicht verdammt bis in alle Ewigkeit, der ihn nicht in den Feuersee wirft und sagt, da gehörst du hin. No mercy. Das ist der Punkt. Sondern er begegnet einem gütigen, einem gnädigen Gott, der ihn sogar einsetzt, eine Berufung schenkt, einen Auftrag schenkt, Gutes zu tun, Liebe zu predigen. Viel, viel mehr, viel, viel größer, als es überhaupt der leiblichen Person Jesu möglich war. Jesus sagt es selbst, es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Es ist gut, dass ich das jetzt ablege. Warum? Weil dann mein Geist in euch wird. und wirklich diese zeitlichen und räumlichen Grenzen keine Rolle mehr spielen. Rund um den Globus, durch alle Zeiten hindurch, kann ich dann da sein, wo zwei oder drei in der Mitte ist. Das hätte er als historische, lebende Person nicht gekonnt. Deswegen ist es gut. Und deswegen ist der Paulus auch sicher, es ist gut, wenn wir diese begrenzte Sicht von Jesus ablegen und Gott begegnen, wie er ist. Ich komme zum Schluss. Wenn du nächste Woche hier in den Gottesdienst gehst, oder ich hoffe sogar früher, nach Hause, in dein Gebetskämmerchen betest, welchem Jesus möchtest du begegnen? Welche Vorstellung hast du dort? Und die Einladung ist wirklich, reiß die Himmelstür auf. Tritt in diesen Tempel hinein. Paulus stellt auch fest, dass unser Wandel nicht mehr hier nur auf Erden ist, sondern in himmlischen Orten. Also ich stelle mir dann tatsächlich vor, nicht Jesus ist bei mir, sondern ich bin bei ihm in seinen Thronsaal gerufen. Ich habe zu ihm Zutritt, darf ihm begegnen. Also ungefähr Elon Musk macht die Türen auf und sagt, Halleluja, schön, dass du kommst oder so, wird er wahrscheinlich nicht sagen, aber so in diesem Punkt, dem Wichtigsten, dem Höchsten, dem Allmächtigsten, nimmt sich Zeit für mich. Und das darf und soll unser Christenleben prägen. Diese Großartigkeit. Ich kenne wen, für den ich mich nicht zu schämen brauche, sondern umgekehrt. Den ihr nötig habt. Ich kenne wen, auch im Lobpreis und der Anbetung, wo es nicht einfache Worte sind, die ihn beschreiben können, sondern er ist immer noch größer. Er ist immer noch stärker. Und all meine Ängste, all meine Begrenzungen, all die Dinge, wo ich wirklich weiß, ohne Wunder geht's nicht weiter, glaube ich an Gott, für den es ein Klacks ist, Wunder zu tun. Mao Zedong hat mal gesagt, für ihn ist es auch kein Problem, Berge zu versetzen. Er hat genug Arbeiter, denen ich den Befehl gebe, und ist der Berg halt fort. Na, da hat es in Anspielung auf diesen Glauben der Berge versetzt genannt. Manchmal haben wir so einen kleinen Gott und denken, Berge versetzen, das ist das Größte. Aber wenn ich das mal kann, dann fertig. Oder Sturm stillen auf dem See Genezareth. Wer war schon mal auf dem See Genezareth? Dreimal kleiner wie unser Bodensee. Ist jetzt für jemanden, der wirklich die Welt regieren wollte und für jemanden, der wirklich Macht hat, Teich. Auch schön, so. Aber so ein Sturm da draus macht für die Welt nicht unbedingt einen Eindruck. Und wenn wir auf diesen Punkt immer stehen bleiben, dann sagt der Mao Zedong damals, hey, Berge versetzen, wo ist das Problem? Brauchst nur genügend Leute und genügend Zeit, da kriege ich jeden Berg weg. So, das war dieses Denken. Gott ist viel, viel größer. Und in unserem Zeugnis, in unserem Erlebnis, lädt Gott dich heute Morgen ein und sagt, begegne mir, komm zu mir. Amen.
Ja, vielen Dank, Stephanus, für die auch amüsante Predigt, aber auch sehr ernste Predigt natürlich. Und auch für die Frage, die jeder mitnehmen darf, sollte, was für einem Jesus möchte ich begegnen? Was für einen Jesus möchte ich mir vorstellen? Nicht als menschliche Person, das ist völlig unwichtig, das ist richtig. Aber ich finde es schön, dass wir einen Jesus haben, der wirklich jede Situation kennt, die wir durchleben, die uns je begegnen kann. Nicht nur im Arbeitsleben als Erwachsener, sondern wirklich auch, wenn man sich vorstellt, dass Jesus